Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Charlotte Buch und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge der Hörbeiträge vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Folge 2 zu unserer Miniserie Pflegende Angehörige. Frau Pollmann, selbst pflegende Angehörige, hat in der Juli-Ausgabe sehr offen und ermutigend gesprochen. Unerlässlich ein unterstützendes Netzwerk. Pflege und Betreuung eines nahestehenden Menschen zu Hause braucht dieses Fundament. Wichtig auch, sich selbst nicht aus dem Blick zu verlieren, sich Ausgleich zu verschaffen. Das ist das heutige Thema. Wie kann es gelingen, mit den eigenen Kräften zu haushalten, den Energietank immer wieder aufzufüllen? Dagmar Langenohl hat dazu Annette Wernke im Gespräch. Sie ist langjährige und erfahrene Kollegin aus dem Regionalbüro Münsterland. Wir freuen uns, liebe Annette, dass du heute hier bist. Und alles Weitere erfahren Sie jetzt von Dagmar Langenohl. Bitte, Dagmar, du hast das Wort.
Anknüpfend an unsere Miniserie Pflegende Angehörige möchten wir heute einen besonderen und ganz wichtigen Aspekt in der Pflegesituation besprechen. Nämlich, wie schaffen es Angehörige, über Jahre eine Pflegesituation zu managen. Heute bin ich im Gespräch mit Annette Wernke. Durch ihre langjährige berufliche Tätigkeit hat sie wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich der Angehörigenarbeit. Zudem ist sie meine Kollegin aus dem Regionalbüro Münsterland. Das Thema pflegende Angehörige ist ihr ein Herzensanliegen, was Sie sicherlich gleich merken werden. Was lag also näher, als sie zum Gespräch einzuladen? Hallo, guten Morgen, Annette. Wie schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, mein Name ist Annette Wernke. Ich bin vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Münsterland mit Sitz in Aalen. Und ich bin Diplom-Sozialpädagogin und habe immer wieder Kontakt mit pflegenden Angehörigen. Erfahre natürlich viel von dem Belastungserleben, aber ich erfahre genauso viel immer auch von ihren Bewältigungsstrategien. Und deshalb, glaube ich, hast du mich eingeladen.
Genau. Annette, du bist prädestiniert zu dem Thema heute, womit wir uns beschäftigen wollen. Auslöser war für mich so ein bisschen die Kontaktstellen. Pflege-Selbsthilfe hat eine Hörbeitragsreihe erstellt zum Thema Resilienz und pflegende Angehörige. Das Thema ist sehr komplex. Und heute möchte ich ganz gerne mit dir über den Aspekt der Selbstfürsorge sprechen. Vielen Pflegenden fällt es oft sehr schwer, die Dinge, die ihnen selber gut tun und ihnen neue Kraft in der Situation schenken, wahrzunehmen. Und das kam auch in diesen Hörbeiträgen immer wieder vor. Und da würde ich dich ganz gerne mal zu fragen, Annette, was kannst du da so aus deiner Erfahrung zu erzählen?
Ich glaube, ich möchte das gerne mit einem nettes Zitat beginnen. Und das Zitat lautet, das habe ich von meiner Resilienztrainerin Monika Gruhl immer wieder gehört, Geduld ist Wartekraft. Die Kraft zu haben, zu warten, bis manchmal der richtige Zeitpunkt kommt, bis das richtige Angebot kommt. Ich glaube, damit nimmt man sehr viel Druck raus. Also mich entlasten zu müssen, kann einen neuen Druck aufbauen. Und ich bin davon überzeugt, dass Angehörige viel in diesem Organisation- und Funktionsmodus sind. Und wir kommen mit Angeboten, sei es Yoga, sei es Lauftraining, was auch immer, und sagen, das würde Ihnen jetzt gut tun. Vielleicht ist es aber gar nicht das große Ganze. Vielleicht können Sie gar nicht von 100 auf 0 in dieser kurzen Zeit, sondern erst einmal zu schauen, und das ist ja eigentlich die Resilienz, immer zu schauen, was gelingt denn schon? Und ich bin davon überzeugt, dass pflegende Angehörige wissen, was uns gut tut, was uns entlastet, was uns auf andere Gedanken bringt, wer oder was ist das? Und dass man vielmehr schaut, welche kleinen Sequenzen vielleicht im Alltag gibt es schon. Mhm. Die habe ich schon, die mache ich schon. Ja. Weil ich bin davon überzeugt, dass Pflegende Angehörige das auch schon nutzen, sonst würde es so gar nicht funktionieren. Mhm. Die kennen sich selbst am besten und es gibt auch nicht, wir sagen manchmal, wir sprechen von Beratungsresistenz. Ich bin davon überzeugt, dass es das auch nicht gibt. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch vielleicht das falsche Angebot zur falschen Zeit erhält. Angehörige dort abzuholen, wo sie stehen und zu sagen, wenn die Tasse Kaffee morgens am Küchentisch, wenn mein Angehöriger noch schläft, ist der Moment des Tages, der mir gut tut.
Also das bewusster zu erleben, ne? Freie Zeit, pflegefreie Zeit, so, ne? Hm.
Genau, einen pflegefreien Raum zu haben und ja, das bewusst zu genießen und zu schauen, kann ich vielleicht nochmal so einen Tag, eine Situation an diesem Tag schaffen? Kann ich vielleicht noch einmal in der Mittagszeit mir nochmal einen Rückzug selbst erlauben, sozusagen?
Hm, genau. Und du hast so von der Wartekraft auch eingangs gesprochen. Das fällt ja auch vielen pflegenden Angehörigen sehr schwer oder überhaupt, wenn eine Situation, eine belastende Situation, egal jetzt welcher Art, auf uns eintrifft oder auf die wir treffen, fällt es ja schwer, dieses erstmal, das bedeutet ja auch so ein bisschen so, ja, jetzt erstmal gucken, was kann man jetzt tun, ne? Und ja, das fällt ja schwer, weil man fällt ja sofort in so einen Aktionsmodus, ne?
Ja, und Wartekraft bedeutet so viel, dass wir schauen, manchmal erledigen Dinge sich von alleine, manchmal entwickeln sie sich ganz anders, auch gerade im Pflegeprozess. Ich glaube, niemand kann vorhersagen, wie sich das so weiterentwickelt. Es gibt immer Situationen, es kommt plötzlich Hilfe von einer Seite, wo man sie nicht erwartet hat. Und das ist manchmal abwarten und zu schauen, ne, also nicht aussitzen, sondern wirklich die Kraft zu haben, auch Geduld mit mir selbst zu haben und zu sagen, ich muss jetzt kein Angebot unbedingt annehmen, auch wenn ich weiß, es würde mir jetzt gut tun. Das macht ja neuen Druck, ne, sondern zu sagen, ach, vielleicht ist das Gespräch mit der Freundin abends am Telefon viel hilfreicher als zum Beispiel irgendein Entlastungsangebot zu besuchen.
Ja.
Möglicherweise.
Genau. Wenn wir da jetzt mal so eine Pflegesituation betrachten und man hat auch Helfende in der Situation, externe Helfende, dann würde das ja auch für diese Personengruppe gelten. Also wenn die Pfleger, die Pflegerin kommt, das auch präsent zu haben. Ne? Wir gucken und tun jetzt das, was nötig ist. Aber oft sind es ja, ich kenne das aus meiner Ausbildung auch, Ratschläge sind Schläge. Ne? Und das ist ja das anders formuliert, als du, wo du es jetzt gerade gesagt hast, zu warten und zu gucken, es sind die kleinen Dinge. Ne?
Es sind die kleinen Dinge und einfach mich selber bewusster wahrzunehmen im Alltag, zu sagen, was hat mir denn bisher gut getan oder wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere, nach welchem Telefonat fühle ich mich besser, zum Beispiel. Das kann eine Freundin sein, das kann eine Verwandte sein, das können die Kinder sein. Und diese Telefonate dann auch regelmäßig zu führen und zu sagen, Mensch, wenn ich mit der spreche, dann geht es mir hinterher besser. Und es geht nicht immer darum, sich über die Pflegesituation auszutauschen. Es geht manchmal auch darum, dass wir uns auch Informationen von außen holen. Eine Angehörige hat mir gesagt, meine Cousine und ich, wir treffen uns immer zum Kaffee oder wir telefonieren und sie erzählt mir immer, was in der Stadt los ist. Ich komme hier nicht raus und dann habe ich einfach mal einen anderen Gedankengang. Ich bin nicht mehr nur in diesem Pflegegespräch, dass wir auch mal eine Pflegepause machen.
Ja.
Denn die Erfahrung zeigt, wenn ich pflegende Angehörige frage, wie viel ihrer täglichen Kommunikation dreht sich um die Pflege, dreht sich um den Erkrankten oder den Pflegebedürftigen und alles, was damit zu tun hat, dann sind wir immer über 50% der täglichen Kommunikation. Dazu gehören natürlich auch die Selbstgespräche.
Ja.
Und dabei können wir dann nicht auf Dauer gesund bleiben. Es ist sinnvoll, auch mal sich neue Themen zu holen, offen zu sein, auch für das, was andere erzählen. Ne, dann kommt auch gedanklich etwas raus aus diesem Prozess. Weil man ist ja viel zusammen mit dem pflegebedürftigen Angehörigen und dadurch verselbstständigt sich das in unseren Gedanken.
Ja. Du hast ja jetzt schon viele Aspekte auch genannt, also die kleinen Dinge, die einfach wichtig sind, in den Alltag einzubauen und diese bewusst zu erleben. Und das erinnert mich daran, dass so dieses Modell der Resilienz so drei wesentliche Punkte auch aufweist. Also einmal der Optimismus, die Akzeptanz und so eine lösungsorientierte Haltung. Was würde genau das jetzt aus deiner Sicht so in einer ganz konkreten Pflegesituation bedeuten? Fällt dir da so ein Beispiel ein?
Optimismus bedeutet nicht, dass wir die Welt rosa-rot sehen, alles ist wunderbar, sondern Optimismus im Sinne von Resilienz bedeutet eher, Zuversicht zu haben. Zu sagen, das, was heute nicht gelingt, kann morgen schon anders sein. Hm. Und es bleibt auch nicht so, wie es ist. Und es gibt letztendlich auch Hilfen. Also ich habe ja die Möglichkeit, immer die Option so im Kopf zu haben. Ne, wenn ich höre, es gibt ein Angebot für pflegende Angehörige, und ich nehme das im Moment vielleicht nicht an, ist es aber zu sagen, auch das stimmt mich zuversichtlich, dass es vielleicht morgen etwas für mich ist oder im nächsten Jahr.
Genau, ja. Also nicht grundsätzlich das ablehnen, sondern ich habe eine Option, jetzt geht es noch, meine Kraft reicht gerade in der Situation, jetzt geht's, aber wenn es mal nicht mehr geht oder aus irgendeinem Grund möchte ich einfach jetzt auch mal einen Austausch haben, dann kann ich das Angebot annehmen. Ne?
Hm? Genau, gut zu wissen, ja, ne, dass es das gibt. Und ja, ich weiß auch, meine Ansprechpartner, es läuft ja sehr viel über Beziehungsebene auch. Hm. Und für Angehörige ist es so, sie sind sehr viel umgeben von einem System mit fremden Menschen, ständig wechselnden Menschen. Hm. Jeden Morgen kommt vielleicht eine andere Schwester oder ein Pfleger. Und es gibt eine bestimmte eine personelle Konstanz, dass wir mit Menschen zusammen sind. Also wenn ich jemanden kenne, was weiß ich, die Frau Langenohl, und die hat dort ein Angebot und ich kenne sie, und dann fällt es mir leichter, dorthin zu gehen. Ja. Hm. Und dort kann ich auch mal befristet jammern. Wir sprechen immer gerne von zeitlich befristeten Jammern. Ja. Und wenn jemand jammert, ist es nicht ein Ausdruck davon, dass er nicht resilient ist. Das ist auch oft so eine Fehlannahme. Jammern kann durchaus entlastend sein, aber zeitlich befristet.
Ja, ich darf einfach mal meinen Kummer auch klagen, ne? Weil sonst, wenn ich das immer schlucke, verdränge, tut mir das ja auf Dauer auch nicht gut, ne? Genau.
Und ich finde es wichtig, nochmal zu sagen, dass Resilienz sehr häufig missverstanden wird. Wir sind nicht dieses alles ist auf Wolke 7.
Ja.
Ne? Das ist es nicht, sondern die Resilienz bedeutet ja eine Widerstandskraft, die ich eigentlich schon in mir habe. Und dahin zu schauen und zu sagen, es ist ja nicht die erste Herausforderung in meinem Leben, sondern ich habe ja schon viele Herausforderungen gemeistert. Vielleicht, dass die Kinder krank waren, oder vielleicht hatten wir auch mal eine Ehekrise. Es gibt ja ganz viele Herausforderungen. Die habe ich gemeistert und wie habe ich die gemeistert? Mhm. Und wenn ich Angehörige frage danach, sagen sie ganz oft, wir haben immer zusammengehalten, oder ich war immer ein Mensch mit Durchsetzungsvermögen. Ich habe Geduld gehabt mit mir und mit anderen. So. Mhm.
Genau, die Rückbesinnung auf die eigenen Stärken. Ne? Wie habe ich die Krisen gemeistert? Genau.
Und jetzt nochmal der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, die Akzeptanz, ist immer die Frage, was können wir beeinflussen und was können wir nicht beeinflussen? Hm. Und da genau hinzuschauen und zu sagen, wenn ich jetzt an den Bereich Demenz denke, wir reden unfassbar viel über das Krankheitsbild immer wieder.
Ja.
Und wir können es aber nicht beeinflussen. Hm. Und wenn wir sagen können, es ist, wie es ist, dann ist es natürlich eine gute Entwicklung. Aber dahin zu kommen, zu sagen, es ist, wie es ist, ich kann es jetzt nicht ändern, das würde uns die Sache leichter machen. Mhm. Das wissen wir alle, das ist ja mit allen Situationen, die schwierig sind in unserem Leben. Aber jeder Mensch hat eine andere Zeit, um bestimmte Dinge akzeptieren zu können. Manche brauchen Tage, Monate, Wochen, Jahre. Aber nur der Mensch selber kann entscheiden oder kann die Akzeptanz für sich entwickeln. Mhm. Wir können ihn unterstützen, aber wir können ihn nicht da an das Ziel führen.
Mhm. Also das kam in meinem Interview mit der pflegenden Angehörigen im letzten Hörbeitrag mit der Frau Pollmann, die hat es auch komplett akzeptiert für sich, die Pflegesituation, ihren Vater zu versorgen und schaut jetzt, wie kann es gelingen? Nicht mehr das, ne? Dass sie es tut, sondern wie kann es jetzt gelingen, dass ich auch gut durch diese Zeit komme? Weil die ist ja auch begrenzt. Ne? Das muss man ja auch so sagen. Das ist eine Zeit, die geht nicht endlos, sondern die geht über Jahre, aber sie wird nicht 20 Jahre unter Umständen dauern, je nach Krankheitsbild. Ne? Mhm.
Ja, und es ist natürlich dann leichter für den Menschen, aber wir können ihn dabei unterstützen, wie gesagt, aber die Akzeptanz selber ist natürlich die Voraussetzung auch, um dann in Lösungen zu kommen. Das wäre ja der dritte,
genau, der dritte Grundhaltung.
Ja. Die dritte Grundhaltung der Resilienz ist die Lösungsorientierung und das wird häufig unterschätzt, dass Menschen sehr selbstverantwortlich handeln. Mhm. Und in dem Wort Selbstverantwortung liegen ja zwei Worte, Selbst und Antwort. Mhm. Und das heißt, viele pflegende Angehörige haben Antworten auf unfassbar viele Fragen selbst gefunden. Mhm. Das bedeutet, wir vergessen oft, pflegende Angehörige haben als Laien in der Regel diese Aufgabe übernommen.
Ja.
Sie wussten von dem Themenfeld nichts, was für uns so selbstverständlich ist, war für sie alles Neuland und das häufig auch in einem Alter, wo sie nicht mehr jung waren. Mhm. Und ich denke, dass wir dahin schauen, welche Lösungen haben sie schon gefunden. Und sie sind sehr oft so kreativ, dass wir Profis noch sehr viel von ihnen lernen können, in vielerlei Hinsicht. Ja. Ne? So, das heißt, wir haben ja zu Hause auch nicht die Gegebenheiten wie in einer Institution zum Beispiel. Ne? Das geht um die praktischen Dinge. Ne? Es geht auch um Beziehungsfragen, um Kontakt zu allen Hilfeeinrichtungen, Beratung aufzusuchen. Ne? Die ganzen Paragraphen, die man um die Ohren gehauen bekommt. Und sie haben bis zu dem Tag, bis sie dann zu uns auch in die Selbsthilfe kommen, schon einen unglaublich langen Weg zurückgelegt, der gepflastert ist mit einzelnen Lösungssteinen. Ja. So, und da glaube ich, dass es Angehörigen oft gar nicht bewusst, was sie schon bis dato geleistet haben, wenn wir ihnen begegnen.
Genau, da wäre jetzt ja auch die Rolle der professionell Helfenden, ihnen die Augen dafür zu öffnen, ne? Und zu sagen, gucken Sie mal, was haben Sie schon alles bewältigt in dieser Zeit, ne? Und damit auch die Selbstwirksamkeit wieder anzuregen, die pflegende Angehörige auch in ihrer Situation so dringend brauchen.
Also sollten eher zu so einer Bestätigungshaltung kommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Dass wir das bestätigen, dass es ist nicht alles hundertprozentig, aber ich glaube, selbst bei den Profis finden Sie niemanden, der hundertprozentig alles immer nur erledigt. Das gibt es auch nicht. Diesen Anspruch an sich selbst nochmal zu überdenken.
Ja, das wäre schon hilfreich, ne? Da auch nochmal das zu reflektieren, ja.
Und auch die Akzeptanz letztendlich entwickelt zu haben. Wir lernen den Pflegebedürftigen ja in seiner Pflegebedürftigkeit kennen. Mhm. Und in seinem jetzigen Zustand, ein Angehöriger hat ja das Bild noch vor Augen, als gesunden Menschen mit den ganzen Kompetenzen und Fähigkeiten, die dieser Mensch hatte. Und das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
Ja, weil diese Kompetenzen und Fähigkeiten im Hier und Jetzt eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und man, das ist ja auch so ein Stückchen so ein Trauerprozess. Ja, das zu betrauern, dass es einfach nicht mehr da ist, ne? Und das zuzulassen.
Mhm. Ja, aber das ist immer auch ein Prozess, wie du schon sagst. Und es geht nicht von heute auf morgen.
Ja.
Das und man darf sich auch die Zeit, man darf sich auch die Zeit dafür nehmen.
Ja.
Ne? So, dass auch, wenn Umstehende sagen, Mensch, das weißt du doch jetzt, wie das ist und wird sich doch nicht verändern, was auch immer. Es geht um den Menschen selber, dass er selber diesen Weg beschreitet und in welchem Tempo er den beschreitet, das obliegt ihm selbst.
Genau. Das ist sehr schön, dass das nochmal so deutlich wird.
Ich glaube, das.
Weil das ist ja insgesamt im Leben so, ne? Dass jeder Mensch seinen Weg in seinem Tempo geht und auch in so einer Pflegesituation das sein darf.
Ja, und auch in dieser Individualität. Ne? Das, du hattest ganz am Anfang gesagt, das Thema Selbstfürsorge.
Genau.
In der Resilienz sprechen wir sehr häufig verwenden wir das Wort Selbstregulierung. Mhm. Wie kann ich mich wieder regulieren? Wie kann ich wieder eine Balance gewinnen? So, Selbstsorge ist manchmal auch ein Begriff, der missverständlich ist. Mhm. Und Selbstregulierung erfasst es besser. Wie kann ich mich ausbalancieren, dass ich wieder Stehaufmännchen ins Gleichgewicht komme? Und die weit, weit überwiegende Anzahl der pflegenden Angehörigen, die mir im Laufe meiner Berufsjahre begegnet sind, sind alle Stehaufmännchen. Ne? Sie zwar auch immer wieder umgeworfen werden, aber sie kommen immer wieder in die senkrechte Position. Mhm. Und wie ihnen das gelingt, da auch hinzuschauen.
Ja, das ist wirklich der bessere Begriff, glaube ich, für die Situation, ne? Was es nochmal deutlich macht. Ja, so die Selbstfürsorge kann ja auch schon wieder, so wie du auch eingangs sagtest, wieder noch Stress auslösen in der Situation, weil man dann denkt, ach, jetzt kann ich das gar nicht, ne, so für mich sorgen.
Ja. Es geht um Regulierung, ne?
Ja, genau. Annette, das bringt mich auf die Idee, deine Broschüre mal anzusprechen, die du veröffentlichst oder die bald veröffentlicht wird. Die eigene Kraft wieder spüren. Ich habe sie schon lesen dürfen und finde die ganz, ganz hilfreich, wo du auch viele praktische Beispiele nennst, Tipps, O-Töne von pflegenden Angehörigen dort auch mit aufgegriffen sind. Wenn du jetzt mal so auf die Broschüre schaust, was wäre für dich jetzt so der wichtigste Aspekt, den du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest?
Im Alltag viel mehr darauf zu schauen, was gelingt, was wir eingangs gesagt haben, auch einen gewissen Stolz zu haben auf das, was gelungen ist, weil die Messlatte vielleicht etwas niedriger liegen, die Ansprüche an sich selbst und in vielen Situationen auch großzügig mit sich selbst zu sein und diesen Druck rausnehmen. Der Alltag ist beschwerlich, aber so hin und wieder darf ich auf mich selber schauen. Und wenn ich morgens meine Tasse Kaffee trinke, in Ruhe beispielsweise, dann auch noch mal Revue passieren lassen, was ist heute am Tag gelungen, was habe ich gemeistert und auch darf es mir gut gehen lassen. Darum geht es, sich selbst etwas zu erlauben.
Ja, vielen Dank. Annette, ich danke dir ganz herzlich für das überaus informative Gespräch. Vielen, vielen Dank für die ganzen Gedankenimpulse, die du uns jetzt mit auf den Weg gegeben hast. Und als meinem Gast heute hier würde ich dir gerne das Schlusswort überlassen.
Die Situation, in der Angehörige sich befinden, nicht, dass sie alleine sind, das ist für mich nochmal so wichtig. Also ich bin ja nun schon sehr lange in diesem Bereich tätig und die Entwicklung der Angebote für pflegende Angehörige hat ja unglaublich zugenommen. Es entstehen immer mehr und es ist wie ein bunter Blumenstrauß, das, was man bieten kann. Und der eine mag halt mehr das Schleierkraut und der andere mehr die Rose. Ja. Aber dass man mal schaut und sagt, ich gucke mir den Blumenstrauß mal an, vielleicht ist etwas für mich dabei. Mhm. Dieses Hilfe anzunehmen ist auch ein Zeichen von Resilienz. Seine eigene Grenze zu erkennen, ist keine Schwäche, sondern das ist die Stärke. Das ist eigentlich auch ein Zeichen für eine gute Resilienz.
Ja. Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir alles Gute, noch einen schönen Tag und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Mach es gut. Tschüss.
Tschüss.
In der vorhin angesprochenen Broschüre »Die Kraft wieder spüren« habe ich ein schönes Zitat von Augustinus gefunden, das ich Ihnen gerne zum Schluss mit auf den Weg geben möchte. Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen, über die Höhen der Berge, die riesigen Wellen des Meeres, über die Flüsse, über die Weite des Ozeans und die Kreisbewegungen der Sterne. An sich selber gehen sie aber vorbei, ohne zu staunen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in Ihrer Situation ganz viele Momente, um über sich selber zu staunen, gespickt mit Optimismus, Akzeptanz und einer lösungsorientierten Haltung. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Annette. Vielen Dank, Dagmar. Das waren wertvolle und sehr einfühlsame Informationen. Haben Sie noch Fragen? Das ist gar kein Problem. Sie finden alles Wissenswerte und vieles darüber hinaus auf unserer Homepage. Dort ist auch unsere Telefonnummer und auch alle E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden hinterlegt. Nun kommen wir zum Veranstaltungskalender. Jannik Meyer hat sich der Aufgabe verschrieben, in der Sommerpause für Sie den ein oder anderen Hinweis in Erfahrung zu bringen. Bitte, Jannik.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir befinden uns Mitte August immer noch im sogenannten Sommerloch. Einige Veranstaltungen konnte ich für Sie in den kommenden Wochen jedoch noch finden und die möchte ich Ihnen nun vorstellen. Im September findet der jährliche Welt-Alzheimer-Tag statt. In allen Regionen des Regionalbüros sind dazu verschiedene Veranstaltungen geplant. Eingeladen sind alle Menschen, die sich fürs Thema interessieren, insbesondere natürlich pflegende Angehörige. Los geht es mit dem Hochsauerlandkreis. Dort findet am 21.09. um 16 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussionsmöglichkeit zum Thema Früherkennung bei Demenz statt. Am selben Tag findet im Kreis Olpe von den Demenznetzwerken des Kreises Olpe veranstaltet von 17 bis 19.45 Uhr eine digitale Veranstaltung über Zoom statt. Expertinnen informieren zu verschiedenen Themen rund um das Thema Demenz und beantworten ihre Fragen. Und abschließend findet im Kreis Siegen-Wittgenstein, hier veranstaltet von Rundentisch Demenz Siegen-Wittgenstein, eine Aktionswoche mit dem Schwerpunkt Einsamkeit genau hinsehen statt. Im Zeitraum vom 21.09. bis zum 6.10. finden mehrere Online- und Präsenzveranstaltungen statt. Darüber hinaus gibt es noch drei Veranstaltungen in Präsenz, die ich Ihnen empfehlen möchte. Am 7. September beginnt im Bürgerhaus Müsen eine Veranstaltungsreihe der Senioren-Servicestelle der Stadt Hilchenbach. An neun Terminen finden immer dienstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen statt. Das Thema am 7.9. ist Stürze vermeiden, Muskeln reaktivieren, Gelenke beweglich halten. Die Sturzprophylaxe. Außerdem findet am 7. September, organisiert von der Gemeinde Neuenkirchen, von 9 bis 12 Uhr ein Rollatortag statt. Interessierte können unter anderem auf einem Rollatorparcours ihre Fähigkeiten testen. Eine vorherige Anmeldung bei der Senioren-Servicestelle ist erwünscht. Außerdem bietet das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen in Kooperation mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der Barmer, dem Seniorenstift Elim und der Stadt Bad Laasfe einen Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Der Kurs startet am 16.09. und umfasst 4 Termine. Weitere Infos zu allen genannten Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage des Regionalbüros. Alle vorgestellten Veranstaltungen sind für Sie kostenfrei. Wenn auch Sie Veranstaltungen für unsere Zielgruppen anbieten, geben Sie uns Bescheid, damit wir Sie im Hörbeitrag und auf unserer Homepage bewerben können. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit.
Vielen Dank, Jannik. Ging Ihnen das vielleicht zu schnell oder haben Sie noch Fragen? Sie können alles nachlesen auf unserer Homepage und dort finden Sie wie immer auch unsere schriftliche Zusammenfassung. Kommen wir nun zu unserem Fachforum. Ihre Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden. Sie fragen, wir antworten. Heute mit Tatjana Rettcher. Bitte, Tatjana.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in der Rubrik Sie fragen, wir antworten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachbarschaftshilfekurs im Blended Learning Format. Dazu ist folgende Frage bei uns eingegangen. Was ist der Unterschied zwischen einem Nachbarschaftshilfekurs in Präsenzform und einem Nachbarschaftshilfekurs im Blended Learning Format? Blended Learning bedeutet gemischtes Lernen. Im Bereich der Bildungsangebote meint man damit Kurse, in denen Präsenzlerneinheiten und Online-Lernphasen miteinander kombiniert werden. Zwischen dem Nachbarschaftshilfekurs in Präsenzform und dem Nachbarschaftshilfekurs im Blended Learning-Format gibt es in Bezug auf den Inhalt und die Dauer keinen Unterschied. Egal für welches Kursformat Sie sich entscheiden, der Nachbarschaftshilfekurs besteht aus 12 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und Sie erhalten praktische Anleitungen und Tipps für den Umgang mit hilfebedürftigen Menschen und eignen sich Wissen zum Umgang mit Beeinträchtigung, Kommunikation, Erste Hilfe und rechtlichen Fragestellungen an. Für die Teilnahme am Blended Learning Format benötigen Sie jedoch eine E-Mail-Adresse sowie eine stabile Internetverbindung und ein Endgerät, das Ton wiedergeben kann. Wenn Sie sich für einen Nachbarschaftshilfekurs im Blended Learning Format anmelden, dann erhalten Sie zunächst einen Zugang zu einer Online-Lernplattform. Diese ist für eine bestimmte Zeit freigeschaltet und innerhalb dieser Zeit können Sie einen Teil der Kursinhalte online bearbeiten. Wann und wo Sie das machen, ist Ihnen überlassen. Denn durch das Blended Learning Format können Sie sich Ihre Lernzeit frei einteilen und sind ortsunabhängig. Der restliche Teil des Kurses findet dann wie gewohnt an einem Präsenztermin statt. Dort können Sie das bereits erlernte Wissen dann anwenden und vertiefen. Wenn auch Sie eine Frage haben, die Sie uns gerne stellen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an südwestfalen@rb-apd.de.
Vielen Dank, Tatjana. An dieser Stelle gerne der Hinweis, alle Informationen auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch alle Kontaktdaten der Mitarbeitenden des Regionalbüros. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Demenz, genau hinsehen. Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tages. Im September werden dazu viele Veranstaltungen sein. In allen Regionen von Südwestfalen, im Hochsauerlandkreis, in Olpe und auch in Siegen. Der Runde Tisch Demenz in Siegen hat das Thema Einsamkeit in den Mittelpunkt gestellt. Einsamkeit genau hinsehen. Durch die Corona-Pandemie sicherlich noch mal mehr in den Fokus geraten, aber im Alter und bei Demenz leider immer ein Thema. Pauline Volk hat im September Dietrich Hofgräve zu Gast, Leiter der Telefonseelsorge in Siegen. Er erlebt Menschen tagtäglich in dieser Situation. Er sieht genau hin und wird genau berichten. Seien wir gespannt darauf. Nun bleibt mir nur zu sagen, haben Sie bis dahin eine gute Sommerzeit mit viel Sonne. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Passen Sie gut auf sich auf. Auf bald und allerherzlichste Grüße, Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.